Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Spiegel aus Bischofshof in Österreich. Sie hören das Tagebuch eines Pfarrers, ein privates Audioblog. Darf ich nochmal betonen, privat. Also heute hören Sie etwas, was mit meinem Verständnis von Theologie zusammenhängt. Es geht heute natürlich um den Papstbrief, zunächst einmal gerichtet an die irische Kirche, zum Thema Kindesmissbrauch, Sadismus etc. Ich sage jetzt ganz ehrlich, ich wollte heute am Abend ganz was anderes machen, eine Fortsetzung von gestern, wirklich Passionszeit, aber ich kann mich dem nicht entziehen. Das ist jetzt schon das Erste. Also ich möchte mal als Zweites sagen, ich habe heute schon ein paar E-Mails gekriegt, wo Leute eine unglaubliche Frustration ausgedrückt haben. Eine unglaubliche Frustration, ein ganz, ganz, ganz tiefes Leiden unter den Dingen, die jetzt geschehen und auch unter diesem Papstbrief. Ich möchte Ihnen als Erstes versichern, Sie sind mit diesem Leid nicht allein. Die ganze Kirche leidet. Also nicht nur die römisch-katholische Kirche, auch die evangelische Kirche, alle Kirchen auf der Welt, die da irgendwie in der Nähe sind, also gerade im deutschen Sprachraum, leiden. Wir haben diesen ökumenischen Kreuzweg gehabt, ich habe das natürlich angesprochen gleich am Anfang. Und du siehst, wie den eh schon schlecht ausschauenden römisch-katholischen Gläubigen die Gesichter verfallen. Die Kirche leidet, jeder Fromme leidet. Sie sind mit diesem Leid nicht allein. Jetzt ist ein weiteres Problem, was jetzt an Berichterstattung über diesen Papstbrief daherkommt, ist sowas von schändlich. Also das ist wirklich die letzte Katastrophe. Ich glaube, eigentlich war die Berichterstattung schon fertig, bevor noch der heraus war. Das war alles schon druckreif und die Berichte waren schon gedreht. Es hat keiner gelesen, offenkundig, oder die paar, die es gelesen haben, haben es nicht verstanden. Vorhin gerade ist von der deutschen Presseagentur, also wirklich vertrauenswürdig, die deutsche Übersetzung in Auszügen über den Newsfeed auf Yahoo gekommen. Und darauf möchte ich jetzt eingehen. Wo schreibt der Mann wirklich? Also, erst einmal, was ist das Ganze überhaupt? Offenkundig scheint die journalistische Berichterstattung völlig unfähig zu sein, zu verstehen, was das ist. Es ist eben kein Brief an die Zeitungen und Newsredaktionen. Es ist ein Brief des Papstes an die römisch-katholische Kirche Irlands. Das heißt auf gut Deutsch, muss man als Erstes verstehen, an die irischen Bischöfe. Das ist im römisch-katholischen Denken so, wo der Bischof ist, ist die Kirche. Wenn der drüber steht an die irische Kirche, dann ist es in Wirklichkeit an die Bischöfe. Es wird dann extra zitiert, wenn er wen anderen anspricht, zum Beispiel die Kleriker, wenn er zum Beispiel anspricht die Opfer und deren Familien, dann sagt er das extra. Also das muss man als Erstes verstehen. Es ist natürlich keine PR-Schreiberei, weil das wäre ja das Billigste gewesen, sondern es ist etwas, ich sage es ganz ehrlich, Revolutionäres. Und das werde ich Ihnen dann auch erklären, wo die große Revolution dieses Papstbriefes drinnen ist, der in der Theologie ganz, ganz, ganz lange Beachtung finden wird. Jetzt lassen Sie mich Ihnen zuerst einmal erklären, an welche Leute das geschrieben ist. Es ist an kirchliche Leute, an Bischöfe geschrieben. Die haben alle Theologie studiert. Es ist in einer Sprache geschrieben von einem sehr, sehr guten Theologen an Theologen. Die verstehen das. Also das ist, auch wenn du Deutsch sprichst, zwei Theologen untereinander, wird jemand anderer es nicht verstehen. Genauso wenig, wie sie meinen lieben Sohn verstehen werden, der in seinem Studium des Vermessungswesens ziemlich weit ist. Wenn der mit einem anderen Geodäten redet, versteht ein normaler Mensch, der das nicht studiert hat, haargenau kein Wort. Wenn zwei Mediziner miteinander reden, versteht ein normaler Mensch, der daneben steht, kein Wort. Genauso wenig ist natürlich dieser Papstbrief jetzt mal, es tut mir leid, für normale Leute nicht verständlich. Nochmal, er ist revolutionär. Jetzt muss ich Sie zuerst ein bisschen informieren, worum es überhaupt geht. Ganz am Anfang, als sich das Christentum ausgebreitet hat, war das Christentum sehr eigenartig. Das war ziemlich fanatisch. Also es gab eine Geschichte, die Leute haben sie taufen lassen und haben dann gesagt, so ab sofort begehe ich nie mehr wieder eine Sünde. Ich mache in meinem ganzen Leben keinen Fehler mehr. Naja, wenn ich Ihnen das jetzt sage, dann wissen Sie, dass das ziemliche Deppen waren. Das ist doch offenkundig Blödsinn. Also wir machen dauernd Fehler. In der Tat hat es eine Zeit gedauert, circa 100 Jahre, bis ein Mann, dessen oder Frau, weiß man nicht, keine Ahnung, wer das war, erscheint anonym, eine ganz berühmte Schrift, und der Absender, der das geschrieben hat, nennt sich Hirte des Hermas. Dort kommt eine ganz tolle Idee daher, man könnte jemanden eine Sünde noch einmal vergeben. Die gesamte Christenheit damals hat diesen Menschen, der das geschrieben hat, mit dem Titel Hirte des Hermas verarscht und hat nur noch von den vom Hirten der Ehebrecher gesprochen. Es war eine unglaubliche Revolution, sich zu überlegen, dass auch ein Christ eine Sünde begehen kann, dass der dann noch einmal eine Vergebung bekommt. Das ist dann immer weitergelaufen, dann hat man sich das Ganze besser überlegt, hat gesagt, naja, Leidl, wir machen schon Sünden, wir brauchen schon Vergebung. Wenn Sie in irgendeinen christlichen Gottesdienst auf der Welt eingehen, werden Sie ganz am Anfang den Kyrie-Gesang, den Erbarmensgesang hören, und der ist Sündenvergebung. In der Beichte wird jedem, wenn er kommt, die Vergebung zugesprochen. Also Gott, evangelisch, allgemeine Beichte vom Abendmahl, wird vergeben. Jetzt entsteht in der Theologie natürlich ein wahnsinniges Problem. Was machen wir mit denen, die zwar daherkommen und sagen, vergib mir, aber, pardon, Arschlöcher sind. Also die jetzt einfach weitermachen. Gut, machen wir ein einfaches Beispiel. Nehmen Sie an, Sie wären heute bei mir im Gottesdienst gewesen und ich hätte ganz am Anfang gesagt, ihr seid alles Ferkel, weil ihr seid mit dem Auto hergefahren. Der tät es reißen. Dann sage ich, ihr seid jeder alleinig oder ein paar Leute nur zu zweit, eine einzige Familie war heute komplett im Gottesdienst. Ihr habt vollkommen unnötig, weil Bischofshofen ist eigentlich klein, unglaublich viel Erdöl vernichtet, das euren Kindern gehört und euren Enkeln und Urenkeln. Wir verbrauchen gerade das gesamte Erdöl der ganzen Welt. Ihr seid Sünder. Womp. Nehmen wir das Beispiel. Okay, dann sagen alle, ja, stimmt, ich bin ein Sünder. Eigentlich sollte ich da an meine Urenkeln denken, die brauchen ja vielleicht auch noch irgendwelche Pharmazeutika und Kunstdünger und so weiter und so, damit sie was zum Essen haben. Okay, dann macht man eine Sündenvergebung an dem Beispiel. Okay, passt. Jetzt muss aber was passieren. Jetzt muss etwas passieren. Jetzt muss sich die Gemeinde zusammensetzen, alle überlegen sich dann, gut, also wir machen was falsch, was machen wir in Zukunft anders? Kannst jetzt verschiedenste Sachen machen. Das wird jetzt keine Ahnung, was da rauskommt. Also manche werden sagen, okay, telefonieren wir uns am Vorabend zusammen und machen wir eine Vorgemeinschaft. Andere werden sagen, na, das ist viel zu wenig, wir müssen ab sofort zu Fuß gehen oder Radl fahren. Da wird jetzt irgendwas passieren und irgendwann einmal hast du also den Punkt, dass sich eine Gemeinde festlegt auf das, was ist ein richtiges Verhalten für einen Christen. Und was machst du jetzt mit denen, die sagen, mir ist das wurscht, ich fahre weiter mit dem Auto und ich fahre alleinig, weil das geht mir auf die Nerven, ich will da nicht aufgabeln, ich will vor dem Gottesdienst mehr Ruhe haben, ich muss da an was anderes denken, ich will da kein Gequatsche im Auto haben, ich fahre alleinig. Einfaches Beispiel, wie schwierig es ist, mit Sündenvergebung umzugehen, beziehungsweise mit dem, was danach kommt. Sündenvergebung okay, aber jetzt muss sich was verändern. In der Kirche hat sich in diesen letzten 2000 Jahren eine einfache Grundregel herausgestellt. Diese einfache Grundregel, und das ist jetzt die Erklärung für die Skandale, die es gegeben hat, war, wenn jemand was falsch macht und er kann falsch machen, was auch immer er will, es gibt keine Grenze des Falschmachens, seine Sünde bekennt und sagt, er würde es nie mehr machen, dann ist ihm vergeben. Aus. Das ist eine einfache Grundregel. Nebenbei, die evangelische Kirche macht das genauso. Vor einem Jahr oder so waren die Zeitungen voll, irgendeine Landeskirche hat irgendwen dann anzeigt, weil der die ganze Zeit, weil der irrsinnig viel Geld gestohlen hat. Dabei ist dann rausgekommen, das hat er schon ein, zwei Jahre früher gemacht. Dann hat er gesagt, nein, es tut mir furchtbar leid, ich will das zurückzahlen. Die Kirche hat gesagt, passt, wir es vergeben, es gibt keine Anzeige, es gibt kein gar nichts. Dann haben die Schwachmaten den allen Ernstes auf dem Job als Alleinzeichnungsberechtigten sitzen lassen und haben sich irrsinnig gewundert, wieso der dann ein, zwei Jahre später natürlich weitergestohlen hat. Dann haben sie ihn angezeigt. Merken Sie das einfache Kriterium. Das erste Mal wird immer vergeben. Das ist eine Grundregel, die hast du in jeder Kirche. Es ist die große Frage, wie gehst du dann mit dem um? Zum Beispiel wirst du jemanden, der schon einmal was geklaut hat, bitte nicht allein zeichnungsberechtigt weiter im Hauptfinanzamt sitzen lassen. Aber selbst das bringen Evangelische zusammen, weil es einfach ein bisschen evangelisch sind. Jetzt lese ich Ihnen mal vor, was in diesem Papstbrief wirklich drinnen steht. An die Priester und Ordensleute, die Kinder missbraucht haben. Ihr habt das Vertrauen, das von unschuldigen jungen Menschen und ihren Familien in euch gesetzt wurde, verraten. Und ihr müsst euch vor dem allmächtigen Gott und den zuständigen Gerichten dafür verantworten. Erkennt eure Schuld öffentlich an, unterwerft euch der Rechtsprechung, aber verzweifelt nicht an der Gnade Gottes. Das ist der entscheidende Satz aus dem Ganzen, was jetzt die kircheninterne Sache angeht. Im Klartext bedeutet das Folgendes: Wenn ein Bischof mitkriegt, dass irgendeiner seiner Kleriker etwas mit Missbrauch getan hat, dann muss er ihm als Buße auferlegen, dass er sich melden muss. Er muss selber zur Polizei gehen, zum Gericht gehen und muss das bekennen. Es gibt kein erstes Mal ist okay. Es gibt keine Regelung mehr. Na gut, Sie sind auch nur ein armes Schwein. Wir bieten Ihnen eine Therapie an und schauen halt irgendwo, dass Sie nicht mehr mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt kommen. Das ist die Revolution dieses Papstbriefes. Es wird eine 2000-jährige Tradition durchbrochen in einem Punkt. Man hat erkannt, Leute, das tun die Herren einfach so schnell nicht auf. Ich kann nicht mehr Dinge intern regeln. Es gibt diese Ebene, ja gut, wir vertrauen Ihnen, Sie haben Ihre Sünde bekannt, Sie bekommen die Zusprechung der Vergebung, nicht mehr in diesem einen Punkt. Das heißt das unter Theologen. Es ist eine unglaubliche Revolution. Das heißt, wer so etwas tut, bekommt keine Sündenvergebung, bis er sich selbst gemeldet hat. Wird höchstwahrscheinlich, das wird aber dann erst etwas sein, was die diversen Bischofskonferenzen festlegen, auch bedeuten, wenn der das nicht selber tut, dann müssen wir es tun. Aber das, dem möchte ich nicht vorgreifen, das ist eine kircheninterne Geschichte der römisch-katholischen Kirche. Für die römisch-katholische Kirche reicht an sich bereits der Satz, der jetzt gesprochen ist, ihr müsst euch der öffentlichen Justiz, der staatlichen Justiz stellen. Das Wort ist müssen. Ihr müsst euch. In der Tat ist damit kirchenintern eine Sache klar geworden. Alle diese Geschichten, die man eben früher gemacht hat, wie na Therapie, irgendwelche Versetzungen, dafür vom Schulunterricht befreit, von der Konfirmandenarbeit befreit, etc., 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 also wir halten den Wahnsinnigen einfach fern von Jugendlichen, ist gefallen. Es gibt nur noch in dem Fall von Kindesmissbrauch die sofortige Reaktion Gericht aus. In der Tat, theologisch eine Revolution. Die klare Erkenntnis, es gibt Sachen, wo Triebtäter unterwegs sind, die sich da nicht unter Kontrolle haben und da kippen wir unsere gesamte 2000-jährige Erfahrung mit Vergebung. Ich denke, dass dieser Papstbrief unglaublich viel verändern wird. Es hat unglaublich viel klargestellt. In Wirklichkeit sind die evangelischen Kirchen jetzt gefordert, darauf zu reagieren, zu sagen, okay, wir gehen auch an die Öffentlichkeit, wir erklären, es gibt kein Herumgetue mehr, es gibt keine Versetzung irgendwohin, es gibt kein Therapieangebot und halt von Kindern und Jugendlichen fernhalten, sondern wir ziehen es beinhart durch. Wir sagen, wir sprechen dir erst die Vergebung der Sünde zu, wenn du das getan hast. Das ist meine Sicht dieses Papstbriefs. Es ist ganz richtig, ganz wichtig, dass hier etwas über Bord geworfen wurde. Und ja, ich hoffe, Sie haben es einfach aus dem Mund eines Theologen jetzt auch verstanden, was hier wirklich gesagt ist. Sie brauchen nicht frustriert zu sein. Der Benedikt, sprich der Ratzinger, ist ein extrem guter und extrem mutiger Theologe. 2000 Jahre Tradition, einfach zu kippen und sich auf etwas völlig Neues festzulegen, verlangt Mut. Wir werden sehen, ob die römisch-katholischen Kirchen weltweit darauf einsteigen. Das tun, das durchziehen, das heißt, es geht sofort Redissima zum Gericht. Wir werden sehen, ob die evangelischen Kirchen sich zusammenreißen und parallele Erklärungen, das ist dann eine ganz andere Sprache, wieder die ist viel verständlicher für den normalen Menschen, das ist Luther, dem Volk aufs Maul schauen beim Predigen, einfach klar und verständlich reden, ob die das zusammenbringen. Meine lieben römisch-katholischen Freunden, die heute geschrieben haben, furchtbar grauenvoll, sonst was, brauchen sie nicht. Brauchen sie nicht. Das ist innerhalb der Kirche eine unglaublich klare und mutvolle Anweisung. Und der Papst ist und bleibt der Chef, juristische Chef der römisch-katholischen Kirche. Was anderes kann er nicht tun. Er kann nicht selber Leute anzeigen. Das ist die Aufgabe der Bischöfe. Also die haben ein klares Kirchenrecht, eine klare Struktur, wo geklärt ist, wer was tut, wer was tun darf und damit auch, wer was nicht tun darf. Ja, das ist halt einfach theologisch-kirchenrechtlicher Vortrag für Sie gewesen, war wahrscheinlich Fahrt, aber der entscheidende Punkt für mich war natürlich die Tatsache, dass ich schon möchte, dass ein paar Leute wissen, was überhaupt wirklich vor sich geht. Einen guten und wunderschönen, gesegneten Abend Ihnen allen.